Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Update. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar. Und auch heute geht es bei uns wieder um den Konflikt zwischen den USA und Iran. Es hat ja einen Vergeltungsanschlag gegeben durch den Iran auf zwei Militärstützpunkte im Irak, um eben die gezielte Tötung von General Soleimani zu rächen. Wie werden die USA darauf reagieren? Nicht militärisch, das kann man jetzt schon mal sagen. Donald Trump hat es verraten in der Pressekonferenz. Arthur Landwehr, unser Corrie in Washington, ordnet das schon mal kurz ein für euch.
Damit ist aber auch diese Spirale von Angriff und Gegenangriff, wie wir es ja in den letzten Wochen erlebt haben, zunächst einmal unterbrochen. Es ist jetzt wieder das Ziel, irgendwie wieder an einen Tisch zu kommen, aber jedenfalls auf jeden Fall nicht mehr mit militärischer Gewalt.
Noch mehr zur aktuellen Lage und zur Reaktion von Donald Trump, alles in dieser halben Stunde. Außerdem habe ich noch eine Empfehlung für euch. Gurkenwasser. Ja, ja. Damit könnt ihr fast alles machen. Also, ich würde es mir vielleicht nicht ins Gesicht schmieren, aber trinken bei einem Krampf vielleicht. Soll auf jeden Fall helfen dagegen.
Das heißt, man stellt sich Gurkenwasser neben das Bett und trinkt dann einen Schluck und behält den zunächst im Mund, weil es ja wichtig ist, dass die Rezeptoren im Mund überhaupt diesen Geschmack wahrnehmen können. Und es ist wichtig, je saurer der Geschmack ist, desto besser.
Wie das Ganze funktionieren soll, André Wolter, der ist Physiotherapeut, der wird es euch erklären. Und der hat mit seinen Patienten, die Krämpfe haben, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Gurkenwasser. Wie es wirkt, alles in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Tod Amerika ruft hier die Menge in Teheran, als der oberste Führer des Irans, Ayatollah Khamenei, den Raketenangriff auf zwei Militärstützpunkte im Irak verkündet. Er nennt sie einen Schlag ins Gesicht der USA. Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, war das jetzt die angekündigte Vergeltung des Iran für die Ermordung von General Soleimani oder kommt da noch mehr?
Das kann jetzt noch keiner genau sagen. Selbst aus dem Iran hört man dazu unterschiedliche Stimmen. Der oberste Führer Ayatollah Khamenei betont, dass solche militärischen Aktionen nicht genug seien und dass die USA vollständig aus der Region vertrieben werden müssten. Aus der iranischen Regierung werden aber, sagen wir mal, leisere Töne angeschlagen. Der iranische Außenminister sagt, man habe Maßnahmen zur Selbstverteidigung ergriffen und jetzt kommt das Wichtigste, abgeschlossen. Ähnlich äußert sich auch der iranische Präsident Hassan Rouhani.
Wenn die USA ein weiteres Verbrechen begehen, müssen sie wissen, dass sie eine stärkere Reaktion erhalten werden. Wenn sie das wissen, werden sie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Maßnahmen ergreifen.
Die Worte des iranischen Präsidenten könnte man deuten als, wenn ihr USA jetzt nicht wieder einen draufsetzt, lassen wir es erstmal gut sein.
Das hat man ja heute mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass die Attacken auf die zwei Militärbasen im Irak noch vergleichsweise harmlos gewesen seien.
Ja, zumal ja offenbar niemand zu Schaden gekommen ist. Offizielle Zahlen gibt es aus den USA dazu noch nicht, aber selbst Präsident Donald Trump reagierte auf den Angriff zuerst nur mit einem einzigen Tweet, Zitat, alles ist in Ordnung. Von der Bundesregierung, die ja auf einer der betroffenen Militärbasen in Erbil deutsche Soldaten stationiert hat, heißt es, es gebe keine Verletzten. Und von irakischer Seite ebenfalls. Mehr noch, der Irak sagt, er sei vom Iran vor den bevorstehenden Attacken gewarnt worden. Und laut Medienberichten wussten auch die US-Soldaten Bescheid.
Aber der Iran spricht doch auch von 80 getöteten US-Soldaten.
Ja, wörtlich sogar von 80 getöteten Terroristen. Woher die iranische Führung diese Zahl hat, ist vollkommen unklar. Man gewinnt aber den Eindruck, dass der Iran A versucht, möglichst gut wegzukommen und innenpolitisch Stärke zu demonstrieren. Immerhin war die iranische Führung gerade Ende letzten Jahres wieder massiv unter Druck geraten. Es hatte landesweit Massenproteste gegen die schlechte Wirtschaftslage und steigende Preise gegeben. Und B will man andererseits eine Eskalation, also einen Krieg auf eigenen Boden, auf jeden Fall verhindern. Und dafür war dieser Angriff auf eine Militärbasis quasi perfekt geeignet, um die angekündigte Vergeltung möglichst rasch in die Tat umzusetzen, sagt Anush Eshteshami von der Universität Durham gegenüber dem arabischen Sender Al Jazeera.
Die Reaktion des Iran ist eher gemäßigt und zaghaft. Erstens hat der Iran amerikanische Ziele getroffen und keine breiteren Ziele. Zweitens ist es ihm gelungen, zum ersten Mal seit der Islamischen Revolution amerikanische Ziele anzugreifen. Damit können sie sich schmücken. Und drittens gab es, soweit wir wissen, keine amerikanischen Opfer bei diesen Raketenangriffen. Amerika könnte sich nicht genötigt fühlen, erneut darauf zu reagieren.
Sagt Anush Eshteshami, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Durham.
Wie die Angriffe auf die Militärbasen im Irak aus US-amerikanischer Sicht zu bewerten sind, darüber sprechen wir gleich noch hier im Update im Anschluss mit unserem Korrespondenten in Washington. Präsident Trump hat dort vor wenigen Minuten neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Wie sehen das denn andere Beteiligte, zum Beispiel Deutschland?
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Angriffe auf die Militärbasen verurteilt und prüft jetzt, ob die deutschen Soldaten aus Erbil im Nordirak abgezogen werden. Da sind gerade 117 Bundeswehrangehörige stationiert. Die deutschen Soldaten im Zentralirak rund um Bagdad sind ja schon in den letzten Tagen verlegt worden nach Jordanien und Kuwait. Auch ein Teil der rund 500 im Irak stationierten NATO-Soldaten wird ja zumindest zeitweise abgezogen. Man bleibt also sehr vorsichtig. Von Entspannung keine Rede. Dafür spricht auch, dass das Auswärtige Amt heute seine Reisewarnungen für den Irak nochmal verschärft hat. Wer da nicht unbedingt hin muss, soll es lieber ganz lassen und ansonsten zentrale Punkte, insbesondere US-Einrichtungen, meiden.
Kurz nach dem Angriff auf die Militärbasen im Irak ist ja im Iran ein Flieger abgestürzt, der auf dem Weg gewesen ist in die Ukraine. Mehr als 170 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Steht der Absturz im Zusammenhang eigentlich mit den aktuellen Ereignissen?
Das weiß man noch nicht und muss noch untersucht werden. Von iranischer Seite heißt es, es habe einen technischen Defekt gegeben. Die Meldung von ukrainischer Seite, es habe drei deutsche Todesopfer gegeben, hat das Auswärtige Amt im Übrigen noch nicht bestätigt. Im Gegenteil, dort heißt es, man gehe im Moment nicht von deutschen Opfern aus. Aber generell hat sich der Konflikt im Mittleren Osten natürlich auf den Flugverkehr ausgewirkt. Immer mehr große Airlines meiden die Region. Die deutsche Lufthansa hat heute beispielsweise einen Flug von Frankfurt nach Teheran gestrichen. Und die amerikanische Luftfahrtbehörde hat allen US-Flugzeugen verboten, sich im Luftraum über dem Persischen Golf, dem Golf von Oman, im Iran und im Irak aufzuhalten.
Die iranischen Revolutionsgarden haben zwei Stützpunkte im Irak beschossen, auf denen auch US-Soldaten stationiert sind. Es ist der erste Vergeltungsschlag des Iran als Reaktion auf den getöteten General Soleimani. Jetzt geht natürlich der Blick in Richtung USA und wie die Regierung Trump darauf reagieren wird. Mehr dazu von Arthur Landwehr, unser Korrespondent in Washington. Arthur, Trump hat vor einer Stunde ungefähr eine Pressekonferenz gegeben. Was hat er denn gesagt?
Er hat deutlich gemacht, dass es jetzt zunächst einmal keinen militärischen Gegenschlag geben wird wegen der Raketenangriffe, sondern er wird weitere Wirtschaftssanktionen gegen Iran verhängen. Was aber übersetzt heißt, es passiert praktisch gar nichts. Denn Wirtschaftssanktionen gibt es längst, die sind so massiv, dass man da kaum noch was verschärfen kann. Und damit ist aber auch diese Spirale von Angriff und Gegenangriff, wie wir es ja in den letzten Wochen erlebt haben, zunächst einmal unterbrochen. Es ist jetzt wieder das Ziel, irgendwie wieder an einen Tisch zu kommen, aber jedenfalls auf jeden Fall nicht mehr mit militärischer Gewalt.
Gibt es mehr Details zu dem Angriff im Irak?
Ja, man weiß also mittlerweile, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Und das war ganz offensichtlich auch vom Iran so gewollt. So wird es zumindest hier auch in Washington weitergetragen. Sowohl die Iraker als auch die amerikanischen Truppen waren im Vorfeld gewarnt. Man konnte sich frühzeitig in Sicherheit bringen, sodass also klar war, die Iraner konnten zeigen, dass sie technisch und militärisch in der Lage sind, Ziele außerhalb des Iran sehr präzise zu treffen. Aber gleichzeitig haben sie keine Schäden angerichtet, die den amerikanischen Präsidenten und zwingen würde, wieder militärisch darauf zu reagieren. Das ist hier ein sehr, sehr präzises Spiel von militärischer Diplomatie, von Symbolpolitik, die wir erleben, um aus der verfahrenen Situation wieder rauszukommen. Und das scheint für den Moment mal gelungen zu sein.
Obwohl der Iran ja eigentlich die ganze Zeit davon gesprochen hat, es hätte 80 getötete, in Anführungsstrichen, Terroristen gegeben. Also so bezeichnen die US-Soldaten und Soldatinnen. Ja, also diese Zahl ist nicht korrekt.
Also nach amerikanischen Angaben ist sie nicht korrekt. Nach amerikanischen Angaben gab es keinerlei Opfer. Und hier muss man eben auch ganz deutlich unterscheiden zwischen einer Politik, die nach innen wirkt, und einer Politik, die nach außen wirkt. Wenn man jetzt der amerikanischen Lesart folgt, dann sagt die iranische Regierung gegenüber ihrem eigenen Volk: Schaut mal, wie hart wir hier reagiert haben. Wir haben amerikanische Truppen getötet. Wir haben unseren General gerecht. Und gegenüber der Welt zeigt man deutlich, dass man die Deeskalation will, dass man hier einen Schlussstrich will und wieder an einen Tisch möchte, um eine bessere Situation hinzubekommen.
Also kein militärischer Gegenschlag von Seiten der USA, dafür Sanktionen gegenüber Iran. Das hat Donald Trump heute auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Infos dazu von Arthur Landwehr, unser Korrespondent in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, bei manchen Sachen fragt man sich, hätte man da nicht auch schon viel, viel früher drauf kommen können? Naja, wahrscheinlich nicht, sonst hätte man es ja gemacht, ne? Also, pass auf, folgende Situation. Winter, es ist kalt, die Straßen können glatt sein. Was machen normalerweise die Straßenmeistereien? Genau, sie streuen Salz aus, ne? So, und in Bayern gibt es jetzt gerade was ganz anderes, was die da testen. Die schütten anstelle von Salz einfach mal ein bisschen Gurkenwasser auf die Straße. Warum nicht?
Der gurkenverarbeitende Betrieb liefert uns dieses Wasser. Es muss zunächst natürlich ein Stück weit aufbereitet werden. Es muss das Wasser, das aus der Produktion übrig bleibt, gefiltert werden. Es muss noch mit etwas Salz angereichert werden. Dann wird es mit Tanklastzügen zu unseren Meistereien gefahren. Und von dort kommt es dann in unsere Winterdienstfahrzeuge und wird auf die Straßen ausgebracht.
Das ist Robert Beiersdorfer vom staatlichen Bauamt Landshut. Den haben wir heute Morgen mal zum Thema interviewt bei Deutschlandfunk Nova Hielscher oder Hase. Und wir wollen jetzt wissen, wenn Gurkenwasser die Straßen eisfrei halten kann, was kann das denn vielleicht sonst noch? Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich auf die Suche nach weiteren Lifehacks mit Gurkenwasser gemacht. Mhm. Ich liebe diesen Satz. Lifehacks mit Gurkenwasser. Johannes, dann sag mal. Also, was kann Gurkenwasser sonst noch?
Also, das saure Gurkenwasser, das soll zum Beispiel gegen Muskelkrämpfe helfen. Also, wenn du nachts ab und zu mal aufwachst und deine Wadenmuskulatur krampft vielleicht ziemlich schmerzhaft, dann soll so ein ordentlicher Schluck Gurkenwasser helfen. Es gibt zumindest eine Studie von einem US-Forschungsteam von 2010, die das untersucht hat. Und da ist rausgekommen, wenn man nach einem Krampf Gurkenwasser trinkt, dann ist der Krampf eine ganze Ecke kürzer, als wenn du im Vergleich jetzt so einfach normales Wasser trinken würdest. Also der Krampf wird schneller gelöst.
Woran liegt das denn? Ist es das Salz oder sind das irgendwelche anderen Mineralien da im Gurkenwasser?
Nee, das schließen die Forscher aus, weil der Krampf mit dem Gurkenwasser ja ziemlich schnell wieder weggeht und der Studie zufolge im Schnitt so nach 85 Sekunden schon. Und so schnell wäre ja das Salz oder irgendwas anderes da drin gar nicht verdaut. Die Forscher vermuten eher, dass der saure Geschmack gegen die Krämpfe hilft. Also wirklich dieser saure Geschmack im Mund. Wie genau das im Körper ablaufen könnte, hat mir André Wolter erklärt. Der arbeitet als Physiotherapeut in der Nähe von Hamburg und er empfiehlt seinen Patienten mit Krampfproblemen tatsächlich auch Gurkenwasser.
Die Geschmackssensoren arbeiten sofort. Die sitzen im Rachenraum, leiten ein Signal ans Gehirn. Im Gehirn werden Bereiche, die die motorische Kontrolle steuern, gedämpft. Das wiederum wird übers Rückenmark an den Muskel weitergeleitet und der Muskel entspannt sich dann.
Ja, die genaue Wirkweise ist zwar noch nicht belegt, aber die US-Forscher vermuten, dass es so ähnlich ablaufen könnte, wie André Wolter das gerade beschrieben hat. Er sagt jedenfalls, dass seine Patienten gute Erfahrungen mit diesem Gurkenwasser machen, wenn sie es denn richtig anwenden.
Das heißt, man stellt sich Gurkenwasser neben das Bett und trinkt dann einen Schluck und behält den zunächst im Mund, weil es ja wichtig ist, dass die Rezeptoren im Mund überhaupt diesen Geschmack wahrnehmen können. Und es ist wichtig, je saurer der Geschmack ist, desto besser.
Boah, da stelle ich mir aber ganz, ganz gruselig vor, ne? Dann liege ich da im Bett, nachts bin ich schon genervt vom Krampf und dann muss ich noch dieses Ding da, dieses Saure im Mund behalten.
Ja, das ein bisschen leiden muss man halt.
Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich es mal ausprobieren möchte. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Du hast aber noch mehr Gründe gefunden, warum wir dieses Restwasser von den Essiggurken nicht unbedingt wegschütten sollten.
Ja, also wenn die Gurken mit Essig eingelegt sind, dann könnte der Essig dir beim Abnehmen helfen, wenn du das Gurkenwasser trinkst. Da gibt es eine japanische Studie, die das mal mit Apfelessig untersucht hat. Da kam am Ende raus, die Probanden, die eben regelmäßig jetzt zwar kein puren Essig, aber Essigwasser getrunken haben, das war so verdünnt, die haben eher abgenommen und mehr abgenommen, vor allem als die Vergleichsgruppe. Der Gewichtsverlust war jetzt nicht riesig groß, muss man allerdings dazu sagen. Und beim Abnehmen sind am Ende natürlich auch eher wahrscheinlich andere Dinge hilfreicher, ne? Sport, Bewegung, gesunde Ernährung und so, das wissen wir ja.
Hat man danach noch eine Mundschleimhaut, wenn man Essigwasser so viel trinkt? Weiß nicht, mach mir gerade Sorgen.
Da will ich zu viel Essig drin sein, genau. Nur ein bisschen.
Ja. Also wobei manche Menschen ja auch Gurkenwasser trinken, nicht um abzunehmen, aber generell soll das ja so gesundheitsfördernd sein. Ne?
Ja, manche schwören auf die guten Inhaltsstoffe, das gilt zumindest für diese milchsauer vergorenen Gurken, also so fermentierte Gurken, die sind in so einer Salzlake eingelegt und im Gurkenglas wird dann eben der Zucker im Wasser zu Milchsäure vergoren. Und solche milchsauren Produkte, die gelten ja als besonders gesund für die Darmflora und für die Verdauung. Und diese gesunden Mikroorganismen, die da am Werk sind, die stecken eben einmal in den Gurken selber, aber eben auch noch im Gurkenwasser.
Und es schmeckt dann auch.
Ja, ist natürlich die Frage, ne, wie gut einem so diese salzige Lake schmeckt. Ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal ausprobiert. Ist nicht so mein Fall, dieses Gurkenwasser direkt zu trinken. Aber man muss das Zeug ja nicht unbedingt trinken. Was auch geht, ist Gurkenwasser zum Beispiel einfach als Dressing für Salate verwenden. Ne. Viele schütten ja noch so ein bisschen Gurkenwasser zum Beispiel in den Kartoffelsalat.
Oder Nudelsalat, sehr, sehr lecker.
Stimmt, geht auch. Oder um den Dip oder so ein bisschen zu würzen noch. Oder wenn man jetzt Lust hat, selber vielleicht nicht Gurken unbedingt einzumachen, aber zumindest einzulegen, dann gibt es auch noch einen ganz interessanten Tipp. Du kannst zum Beispiel einfach eine große Salatgurke nehmen, vielleicht noch ein bisschen was von diesem eher wässrigen Kern so aushöhlen, ne, als wenn du so einen Gurkensalat machst und dann in Scheiben schneiden und dann die Scheiben einfach für eine Weile wieder in das alte Gurkenwasser einlegen. Dann sollen die eben auch diesen typisch würzigen Gurkengeschmack annehmen und bekommen.
Johannes, das wusste gar nicht, dass du so ein Gourmet bist.
Ja, ein Guck mal, jetzt kennst du dich, Gourmet.
Kennst du dich auch noch aus mit Kartoffelsalatrezepten und so? Finde ich super.
So ein bisschen.
Nur das mit diesem, also wenn ich einen Krampf habe, das Zeug dann auch noch im Mund zu behalten. Ich weiß echt nicht, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor.
Ja, vielleicht tut es dann sogar weniger weh, weil es so sauer ist im Mund.
Ja. Also, was Gurkenwasser so alles kann, das hat uns Johannes Döbbelt erklärt aus dem Nova-Team. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich Hunger. Danke, Johannes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bislang sind die Ermittler im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ja davon ausgegangen, dass der Hauptverdächtige Stefan E. den tödlichen Schuss abgegeben hat. Heute hat der Anwalt von Stefan E. eine Pressekonferenz gegeben und jetzt sieht die Lage wieder anders aus. Aktuelle Infos dazu bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten Ludger Fittgau. Ludger, was hat der Anwalt von Stefan E. denn heute bekannt gegeben?
Ja, der hat gesagt, es war nicht Stefan E., der geschossen hat, sondern sein alter Freund, der Neonazi Markus H., der auch in Untersuchungshaft sitzt, bisher allerdings wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord. Und nach dieser Äußerung heute des Anwalts muss man jetzt davon ausgehen, dass die beiden zusammen dorthin gefahren sind, da am 2. Juni letzten Jahres zum Wohnhaus von Walter Lübcke. Dann soll es einen Streit, kurzen Streit gegeben haben. Man hätte sich vorgenommen, so wörtlich eine Abreibung zu geben, dem ermordeten Politiker. Und aus diesem Streit heraus sei dann der tödliche Schuss mehr oder weniger versehentlich gefallen. Das behauptet Stefan E. nach Aussage seines Anwaltes. Aber der Todesschütze wäre dann Markus H. Das heißt, zum ersten Mal räumt Stefan E., der bisherige Hauptverdächtige, ein, dass eben Markus H. möglicherweise dabei war und dass man eben zu zweit diese Tat verübt hat. Und das ist natürlich eine ganz neue Situation.
Ist denn was bekannt darüber, über die Motivation? Also warum hat er jetzt seine Aussage geändert?
Der Anwalt sagt, er habe es deswegen anders jetzt beschrieben, weil damals nach der Tat hatte Stefan E. einen anderen Anwalt. Dann muss man wissen, dieser Anwalt, der erste Anwalt, ist ein bekannter Anwalt, der enge Kontakte zur Neonazi-Szene in Nordhessen hat. Und das ist zumindest in gewisser Weise plausibel, dass er möglicherweise versucht hat, dieser Anwalt an andere Tatbeteiligte zu schützen und dass man Stefan E. dazu überredet hat, quasi die Schuld auf sich zu nehmen, alleine auf sich zu nehmen. Stefan E. sagt, dieser Anwalt habe gesagt, er würde seine Familie schützen, wenn er quasi die Tat eingestehe. Der Anwalt, das muss man mal sagen, laut Medienberichten bestreitet aber diese Darstellung. Also da gibt es sicherlich noch einiges aufzuklären.
Hat sich denn der mutmaßliche Mittäter, also Markus H., auch schon geäußert?
Bisher noch nicht. Es ist eine neue Situation. Die beiden galten eigentlich bisher als enge Freunde, die seit einigen Jahren gemeinsam auch in der Neonazi-Szene in Nordhessen und im Ruhrgebiet unterwegs waren bei Demonstrationen, die gemeinsam auch das Schießen gelernt haben in einem Schützenverein in Nordhessen. Markus H. soll den bisherigen Hauptverdächtigen Stefan E. dort in den Schützenverein gebracht haben. Da hat man das Schießen geübt. Sie sollen gemeinsam überlegt haben, was sie tun können, um Migrationsströme sozusagen zu stoppen. Also die beiden gelten als enge Vertraute. Auch Zeugen haben das gesagt, dass sie eben eigentlich zusammengehören. Und deswegen sitzt ja auch dieser Markus H. bisher im Gefängnis. Und es ist natürlich die Frage, was passiert dann, wenn es jetzt demnächst zur Verhandlung kommt? Wie werden die beide dann sozusagen argumentieren?
Ja, und was bedeutet jetzt diese neue Aussage für die weiteren Ermittlungen? Kann man das schon einschätzen?
Ja, ich glaube schon. Es wurde bisher gesagt, es soll Ende Januar, Anfang Februar soll es dann zur Anklageerhebung kommen durch die Bundesstaatsanwaltschaft. Das ist ja ein Verfahren, das in Karlsruhe geführt wird. Heute sind Bundesanwälte aus Karlsruhe nach Kassel gekommen, um diese neue Zeugenaussage zu hören. Und dann soll es zur Anklageerhebung kommen. Und ich vermute mal, mit dieser Aussage ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass zumindest diese beiden Personen, die ja jetzt quasi als beide, als Verdächtige, als Hauptverdächtige gelten müssen, auch gemeinsam angeklagt werden. Das war bisher nicht klar. Es gibt noch eine dritte Person, die im Gefängnis sitzt, die als Waffenhändler gilt. Also ich vermute mal, dass es sozusagen zu einem gemeinsamen Verfahren kommen wird.
Der Hauptverdächtige im Mordfall Lübcke, Stefan E., hat seine Aussage geändert. Er bestreitet, den tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten abgegeben zu haben. Die Infos dazu von Ludger Fittgau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da treffen sich zwei Große, wobei der eine ist nur 1,70, der andere dafür 1,85. Und der kleinere der beiden Großen ist Putin, der andere Erdogan. Zwei Staatschefs, zwei Autokraten, zwei Global Player, die heute gemeinsam in Istanbul die Gaspipeline Turkstream eingeweiht haben. Die bringt russisches Erdgas in die Türkei. Das ist für beide Seiten ein gutes Geschäft, da versteht man sich. Bei anderen Themen, wie bei dem Krieg beispielsweise in Syrien oder auch in Libyen, da hat man dann aber keinen gemeinsamen Nenner. Was diese Verbindung zwischen Putin und Erdogan dem jeweils anderen bringt, ich habe mal nachgefragt bei Thomas Jäger, der ist Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Herr Jäger, warum pflegen die beiden diese politische Freundschaft oder ist es doch eher eine Zweckgemeinschaft?
Das ist eine Zweckgemeinschaft, die auf der einen Seite diese beiden Personen miteinander verbindet, die innenpolitisch ja so ganz ähnlich sind. Beide haben ein Präsidialregime aufgebaut, beide sind nicht zimperlich mit politischen Gegnern, schneiden alles auf sich zu, machen eine Politik des starken Mannes. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie in vielen Fällen eben auf unterschiedlichen Seiten stehen, in Konflikt geraten, in Syrien, in Libyen und gleichzeitig, das ist dann die dritte Dimension, doch gemeinsame wirtschaftliche Interessen haben. Denn Russland möchte über die Türkei Gas verkaufen, auch nach Europa verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland nach der Annexion der Krim. Die Türkei hat sich diesen Sanktionen nicht angeschlossen, sondern versucht, mit Russland die wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren.
Das heißt, Putin hat im Endeffekt außenpolitisch auch einen Nutzen von der Türkei, kann man das so formulieren?
Der Hauptnutzen, den Russland von der Türkei hat, liegt auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich darin, den Westen zu spalten. Das ist für Putin das Allerwichtigste bei der Sache. Denn die Türkei ist ein ganz besonders schwieriger Partner, sowohl innerhalb der NATO als auch in Beziehungen zur Europäischen Union. Und bleiben wir bei der NATO. Hier ist es Russland gelungen, der Türkei ein Raketenabwehrsystem zu verkaufen und damit einen Riss in die NATO zu schaffen. Denn die anderen NATO-Mitglieder wären froh gewesen, die Türken hätten das Abwehrsystem aus den USA gekauft. Und fürchten jetzt eben, dass über dieses Raketenabwehrsystem die russische Regierung an Informationen über die Bewaffnung der NATO kommt.
Aber jetzt nochmal umgekehrt gedacht, was hat denn die Türkei davon, wenn es eben mit Russland gut läuft?
Für den türkischen Präsidenten ist die enge Beziehung zu Präsident Putin einerseits eine Legitimation. Er ist ja innenpolitisch enorm unter Druck gekommen mit der Durchsetzung des Präsidialsystems. Ihm wurde vorgeworfen, die Demokratie auszuhöhlen. Ihm wurde vorgeworfen, die Pressefreiheit einzuschränken. All das stimmt ja. Aber mit Putin hat er sozusagen einen Partner, der genauso vorgeht, der innenpolitisch dasselbe macht. Und da fühlt man sich in Gemeinschaft schon ein bisschen stärker, als wenn man alleine ist.
Herr Jäger, Sie haben das ja vorhin auch schon mal angesprochen. Auf einer außenpolitischen Ebene sind Sie ja auch Gegner. Gerade wenn wir mal gucken, dieser Krieg in Syrien oder eben jetzt auch der Libyen-Krieg. Da fragt man sich doch am Ende, wie passt das eigentlich alles zusammen? Wie denn?
Ja, das ist ganz eigentümlich. Staaten verfolgen ja unterschiedliche Interessen, aber manchmal auch dieselben auf unterschiedliche Art und Weise. Also sowohl Russland als die Türkei verfolgen sowohl in Syrien als auch in Libyen vor allem das Interesse, Einfluss zu haben. Und das versuchen sie jetzt auf unterschiedlichen Seiten zu gewinnen. Und die Türkei als auch Russland könnten sich wahrscheinlich so eine Lösung, wie sie in Syrien gefunden wurde, auch für Libyen vorstellen. In Syrien war das ja so, dass die russische Regierung das Assad-Regime unterstützt hat und mit dem Ziel, dass Präsident Assad wieder die Herrschaft über das gesamte Territorium erhält und die Türkei aber eine Sicherheitszone haben wollte, in der sie eben das Sagen hatte. Das Ergebnis war, dass Russen und türkische Soldaten gemeinsam patrouillieren sollen. In Libyen ist eine ähnliche Lage. Da gibt es eine nationale Regierung, die von der Türkei unterstützt wird. Und es gibt einen General, der diese herausfordert und militärisch gegen sie vorgeht, der von Russland unterstützt wird. Und möglicherweise wird man sich darauf einigen, hier eben doch gemeinsam Einfluss ausüben zu können in diesem ressourcenreichen Land.
Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Situation im Iran gucken, besteht da eventuell die Möglichkeit, dass Putin und Erdogan sich da zusammenschließen?
Woran beide ein Interesse haben könnten, ist, dass die Vereinigten Staaten aus der Region gehen. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen wiederum. Russland könnte das Interesse haben, um selbst den regionalen Einfluss erhöhen zu können. Und die Türkei könnte Interesse daran haben, ungehemmter und sozusagen ohne, dass ihr die USA in den Arm fallen, Regionalpolitik betreiben zu können. Das wäre sozusagen eine Gemeinsamkeit, die man finden könnte. Aber ansonsten verfolgen beide ganz unterschiedliche Interessen auch in der Region im Konflikt, der zwischen Saudi-Arabien, dem Iran und der Türkei am Ende ausgetragen wird.
Thomas Jäger von der Uni Köln über das Verhältnis zwischen Putin und Erdogan. Keine Freundschaft, sagt er, sondern doch eher eine Zweckgemeinschaft. Putin und Erdogan haben übrigens beide dazu aufgerufen, in Libyen am 12. Januar einen Waffenstillstand einzuhalten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich braucht ja niemand einen guten Vorsatz fürs neue Jahr, ne? Aber der hier ist ganz sinnvoll. Weniger schimpfen. Weniger schimpfen mit anderen und auch mit sich selbst. So, was sagt die Realität? Ich guck mal nach. Heute, 8. Januar, klappt bei mir auf jeden Fall schon mal nicht so ganz. Wie wir schimpfen oder fluchen, das sagt viel darüber aus, was uns tief im Inneren wirklich extrem abfuckt. Ah, da war es. Habt ihr das gehört? Abfacken. Es gibt Zeichen dafür, dass sich die Art, wie wir schimpfen, verändert. Weg vom Fäkalen hin zum Sexuellen. Abgefuckt, oder?
Oh, also bist du blind oder du Otto oder du Vogel, du Idiot. Also fallen schon ein paar Wörter, ja.
Die fallen oder rutschen raus. Aber so einfach danach fragen, das funktioniert nicht so richtig. Weil Schimpfwörter mit Emotionen verknüpft sind, brauchen wir die Situation, wo wir eben gerne mal ausflippen. Vielleicht Verkehr.
Wenn da jemand zu langsam ist oder angeblich nicht geblinkt hat und dann doch rumfährt und man dadurch vielleicht in eine Schwierigkeit kommt.
Das ist André Meinunger, Sprachwissenschaftler und Autor des Buches Sie Vollpfosten. Gute Adresse, um mehr darüber zu erfahren, wie wir fluchen und wie sich das verändert.
Ja, also es ist schon länger bekannt, dass die Deutschen in ihrem Schimpfwortgebrauch den sogenannten fäkalen Quellbereich nutzen. Das heißt also Begriffe, die zu tun haben mit den Ausscheidungen Scheiße, Arschloch, Pisser.
Eine Art deutsch-fäkaler Sonderschimpfweg. Doch da scheint sich was zu ändern.
Eine Weile schon kann man beobachten, dass sexuelle Begriffe immer mehr benutzt werden.
Was ich sehr oft höre, auch in der Bahn und so weiter, die jungen Leute benutzen sehr oft das Wort, schön für die Aussage, Hurensohn.
Fick dich, du kleine Hure, du kleiner Bastard.
So zum Beispiel. Schwierig dabei, es gibt laut Meinunger keine aktuelle Untersuchung, die das belegt, wie weit der Wandel bis jetzt fortgeschritten ist. Wer aktuell wie flucht. Ich erzähle André Meinunger von meiner Idee, rauszugehen und selbst Leute zu fragen.
Also das ist durchaus ganz richtig und normal, so vorzugehen.
Meine Frage, wie fäkal flucht Köln? Wie weit haben Ficker und Wichser die Arschlöcher und Mistvögel überrundet? Meine Story, fährst mit dem Fahrrad an einem parkenden Auto vorbei. Die Tür wird aufgerissen, du musst ausweichen. Was sagst du?
A. Du Arschloch. B ist fick dich und C ist du Lauch.
Ja.
Ich würde sagen, du Arschloch.
Ja, wahrscheinlich A, du Arschloch.
Ich glaube A. Ja, A.
Bei der Auswahl war nicht für jeden was dabei. Aber zumindest für die Männer war Arschloch allemal ein guter Kompromiss. Für einige Frauen kam Arschloch aber gar nicht in Frage.
Wenn ich ganz böse bin, B.
Ja, okay. B, fick dich. Ja. Schön.
Fangkohle.
Was heißt das?
Verpiss dich.
Ja.
Ich würde C, du Lauch nehmen. Also wenn er dünn wäre, hätte ich gesagt, du Lauch, fick dich. Oder ich hätte einfach gesagt, fick dich. So, ja, fick dich.
Du Arschloch nicht?
Nee, weil das ist so, weiß ich nicht, das ist so komisch, damit kann man nicht so richtig Leute beleidigen, so, ja.
Erstes Fazit der Stichprobe. Je weiblicher und jünger, desto weniger Fäkalfixierung. Überprüft habe ich das noch mit einer Entscheidungsfrage.
Das sind so zwei Wortfelder, ne? In dem einen Arschloch, Kacke, Scheiße. In dem anderen Fuck, Fotze, Wichser. Wo würdest du sagen, wo würdest du dich eher verorten?
Links, bei Arschloch. Das Wort Arschloch benutze ich schon öfters, ja.
Wohl eher das Erste. Ja?
Ja. Und mit ihm alle Männer, die ich heute gefragt habe. Anders die Frauen.
Dann würde ich mich für diese Beep-Wörter entscheiden.
Also wir müssen es sagen, ne? Fuck, Fotze, Wichser. Ja, tut mir leid. Gehört
Nein.
zum Job.
Auch hier klare Präferenz, je jünger und weiblicher, desto weniger Faible für fäkales Schimpfen. Meinung als These, diese Stichprobenbefunde, vielleicht verläuft der Wandel noch rascher, als wir glauben.
Gerade in dem Bereich, also das weiß man, wo emotionale Begriffe benutzt werden, da ist er am schnellsten.
Beflucht wird immer dort, wo der Tabubruch möglichst groß ist. Weil Tabubrüche sich aber abnutzen, sorgt das dafür, sagt Meinunger, dass es immer wieder natürlichen Nachschub gibt bei den Schimpfwörtern. Große Frage, nimmt das insgesamt zu?
Man flucht schon oft.
Ich glaube, es wird leider derber.
Sowohl als auch. Also es wird immer stärker, man muss schimpfen, man muss, damit es wirkt, wirklich aggressiver werden. Einerseits insofern könnte man meinen, es nimmt zu. Auf der anderen Seite nimmt eben auch gerade heute in der Zeit von Hassrede und von Mobbing die Sensibilität in der Bevölkerung und in den Medien zu. Und man wird schon darauf hingewiesen, nicht stark verbal aggressiv zu sein. Und insofern manchmal in gewissen Bereichen nimmt es dann vielleicht auch wieder ab.
Also fäkale Schimpfwörter werden weniger und sexuelle Schimpfwörter nutzen wir offenbar öfter, hat unser Reporter Stefan Beuting heute nochmal recherchiert für Deutschlandfunk Nova fürs Update. Und für uns war es das auch schon wieder für Johannes und mich. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freut uns immer sehr. Und wir hören uns natürlich gerne wieder morgen.
Das ist ganz hervorragend. So machen wir das.
Johannes, ich möchte ein bisschen mehr Begeisterung gucken. Also du kannst euch jetzt, Sonja, super, wie ich mich schon freue.
Bis morgen, Sonja.
Was sollen denn die Leute von uns denken? Wir
könnten so dauergute Laune haben wie bei manchen anderen Radiosendern.
Ja, das wollen wir auch nicht.
Yeah!
Aber ich freue mich trotzdem auf morgen. Ihr euch hoffentlich auch.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.